Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer auf Podcast. Dieses Mal im Angebot Blade Runner 2049. Bei Blade Runner 2049 handelt es sich, wie der Name schon erahnen lässt, um eine Fortsetzung, und zwar eines Klassikers des Science Fiction, eines Filmes, der viele andere Filme inspiriert hat und geprägt hat und eben auch ein ganzes Genre schon auch mitdefiniert hat, und zwar eben einfach Blade Runner genannt. Der Originalfilm ist von 1982 von Ridley Scott. Ein Regisseur, bei dem viele sagen, er ist ein großartiger Meister, ein Visionär auf vielen Ebenen gewesen. Ich persönlich hatte nie so diesen Ridley Scott-Hype nachvollziehen können. Mir gefällt nämlich lustigerweise fast kein einziger Film von Ridley Scott besonders gut. Es sind nie miese Filme, würde ich sagen, aber es sind eigentlich auch nie Filme, die mich persönlich vom Hocker reißen. Das ist eine Meinung, die man als Filmfan manchmal nicht so richtig rechtfertigen kann für viele, weil Ridley Scott wirklich viele Urklassiker geprägt hat, wie Alien eben und Blade Runner und auch später noch sehr erfolgreiche und allgemein beliebte Werke wie Gladiator gemacht hat. Und mich wundert selber immer, also ich habe keinen konkreten Groll oder so gegen diesen Regisseur, aber irgendwas an seiner Machart macht für mich meistens nicht so ganz Klick. Ich kann mich selten mit den Figuren wirklich identifizieren oder für sie irgendwie Empathie empfinden. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe immer das Gefühl, dass sie ein bisschen zu roboterhaft und distanziert für mich sind in ihrer Art und Weise, und auch in der Erzählweise seiner Filme liegt das für mich begründet. Jedenfalls, um das jetzt mal aus dem Weg zu räumen, ist Blade Runner 2049 eine sehr lose Fortsetzung, sage ich mal, dieser Geschichte aus dem ersten Teil. Das also vorab, dass ich auch wenig über den Plot reden werde, denn der Regisseur dieses neuen Films ist nämlich nicht Ridley Scott, sondern ein Regisseur, den ich sehr mit Begeisterung verfolge in den letzten Jahren, und zwar Denis Villeneuve. Ich hoffe, ich habe den Namen halbwegs richtig ausgesprochen. Das ist ein Franzose, und jedes Mal wieder, wenn ich einen Film von ihm bespreche, habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich ihn aussprechen soll. Und das war die Fassung, die mir noch am logischsten erschien. Jedenfalls hat dieser Regisseur in den letzten Jahren großartige Filme abgeliefert, die für mich wirklich großes Arthouse-Kino waren, auch aber genauso gut auch spannende allgemeine Thriller und auch tolle Sachen zum Nachdenken. Also um nur ein paar zu nennen, Enemy ist definitiv sehr stark in der Arthouse-Richtung vertreten, ein sehr interpretierbarer und stranger Film. Prisoners war ein Thriller über die Entführung von zwei Kindern, der eher konventionell, sage ich mal, von der Story her ist, aber auch sehr packend und spannend gemacht. Ähnlich, sage ich mal, konventionell, aber auch sehr gut war Sicario. Ist vielleicht noch der Film von ihm, den ich am wenigsten stark finde, wenn man das mal so formulieren darf, weil er eben relativ klar und eindeutig strukturiert ist und nicht ganz so viel auf der erzählerischen Ebene nicht ganz so viel Hintergedanken vielleicht rüberbringt, sage ich mal. Und zu allerletzt hat Denis Villeneuve den Film gemacht, den ich letztes Jahr unter anderem als den besten des Jahres bezeichnet habe. Das war eine Pattsituation mit The Revenant für mich, und zwar Arrival. Ein ganz, ganz großartiger Film, der ebenfalls im Science-Fiction-Genre zu Hause ist. Und allerspätestens seit Arrival ist Denis Villeneuve jemand für mich, wo ich einfach ganz grundlegend ins Kino gehe. Der hat sich das mittlerweile bei mir verdient. Er hat eine so konsequente Leistung jetzt einfach erbracht, dass er zu den wenigen zählt, wie Wes Anderson oder Christopher Nolan, wo ich wirklich sage, es ist mir egal, was er macht, ich schaue es mir auf jeden Fall erstmal an. Ja, und er hat eben diesen neuen Blade Runner 2049 gemacht. Ridley Scott wollte das ursprünglich alles selber machen, blieb als Produzent auch an Bord, aber gab dann eben die Regie tatsächlich ab. Und das war dann der Punkt, wo ich mich dafür interessiert habe. Denn ich hatte generell nicht verstanden, warum man überhaupt immer alles fortsetzen muss. Und vor allem nicht solche Kultklassiker aus den 80ern. Das erscheint mir oft sinnlos, das zu tun. Ich habe den Original Blade Runner einmal gesehen. Ich fand auch nicht, dass das eine Fortsetzung gebraucht hat. Das ist ein abgeschlossener Film. Und war dementsprechend eher kritisch und eher desinteressiert, kann man sagen. bis ihm dann gesagt wurde, wer der Regisseur ist. Dann wurde auch noch gesagt, dass Harrison Ford auch zurückkommt und seine Rolle aus dem ersten Teil wieder spielt. Was auf jeden Fall immer ganz gut für ein Projekt ist, wenn die Originalstars sich dessen es für gut genug befinden, um da wieder mitzumachen. Und dann natürlich Ryan Gosling. Ryan Gosling spielt hier die Hauptrolle des Blade Runners K, so wird er genannt. Und Ryan Gosling ist ja die letzten Jahre oder ja eigentlich fast seit Anbeginn seiner Karriere, soweit ich sie verfolgen konnte, ein Garant für unterschiedliche und interessante Projekte. Und deswegen war ich hier auf jeden Fall an Bord. Und das waren alles ja Gründe, um mir den Film trotzdem anzugucken, obwohl es eine Fortsetzung ist und eine Fortsetzung, die ich erstmal für nicht sinnvoll oder nötig halte. Ja. Und ja, wo setzt man jetzt an, wenn man von Blade Runner redet? Also ich könnte noch ein bisschen ausholen und von dem ursprünglichen Teil erzählen. Man kann aber hier ganz klar betonen, für Leute, die diesen Film sehen wollen, ihr müsst den ersten Teil nicht gesehen haben. Das ist so der erste große Pluspunkt auch an Blade Runner 2049. Dieser Film steht auf seinen eigenen Beinen. Und das ist sogar mit der allergrößte Pluspunkt fast, den ich ihm geben kann. Dass Denis Villeneuve hier wirklich gesagt hat, ich traue mich an einen Klassiker, an einen geliebtes Werk heran und hat das mit sehr viel Respekt getan und hat eine Hommage mit eingebaut, hat aber definitiv auch neue Aspekte reingebracht, hat dieses Universum einfach erweitert, hat konsequent nach vorne gedacht. Und das ist ein sehr seltener Glücksgriff. Also es gibt wenig gute Fortsetzungen an sich schon. Und ja, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass mir diese Fortsetzung besser gefällt als das Original, weil, das muss man kurz dazu sagen, ich eben nicht der Mega-Fan von Blade Runner war. Ja, Blade Runner war für mich wieder einer dieser klassischen Ridley Scott-Erfahrungen. Ich habe diesen Film gesehen, wohlgemerkt zur Betonung für Leute, die sich jetzt ein bisschen auskennen. Ich habe die Kinofassung gesehen. Von Blade Runner gibt es extrem viele verschiedene Fassungen. Auch das hat mir das immer ganz ein bisschen, ja, suspekt gemacht, denn ich habe nie verstanden. Also ein Film ist irgendwann fertig und dann muss man ihn auch so lassen. Und ich habe das immer ein bisschen, ja, eher unschön empfunden, dass ein Regisseur sein Werk nicht irgendwann auch stehen lassen kann und es wirken lassen kann, sondern so lange herumschnippelt, bis es dann endlich perfekt ist oder Kult ist, ja, fand ich immer ein bisschen blöd. Also natürlich gibt es bei Blade Runner dann so eine Geschichte. Der Film wurde ursprünglich von den Studios als ja, schwer vermarktbar angesehen. Man hat gedacht, der Film ist zu kompliziert und zu unverständlich für das normale Publikum. Deswegen hat man ja im Grunde gezwungen, dass der Hauptdarsteller Harrison Ford ein Voice-Over einspricht, also die Geschichte an gewissen Stellen mit Erzählungen ergänzt, damit es alles ein bisschen klarer wird. Und das war etwas, was Ridley Scott in der Form eben so nicht wollte, wie es da umgesetzt wurde. Und deswegen kann ich natürlich verstehen, dass er irgendwann gesagt hat, ich mache jetzt meine eigene Version, so wie ich sie haben wollte. Und so entstand der Director's Cut des ursprünglichen Blade Runner. Ist für mich an dieser Stelle noch verständlich. Es gibt aber noch einige verschiedene Schnittformen und erst vor 10 Jahren gab es die allerletzte, die sogenannte Final Cut-Fassung. Und die soll angeblich die beste sein, aber die habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die ursprüngliche Fassung gesehen und fand diesen ersten Teil eben eigentlich ein bisschen dröge, ein bisschen blutleer und auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Er hat sich auch zu lang angefühlt und hat auch die Themen, die er anspricht, die definitiv interessant sind, für mich nicht, ja, nicht komplex genug behandelt, würde ich fast sagen. Es ist natürlich hart, wenn man das sagt, ein Film, der so alt ist, der definitiv ein Vorreiter war in vielerlei Hinsicht. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem ich Blade Runner gesehen habe, habe ich halt einfach andere Filme gesehen, die dieses Thema komplexer und ja, in seiner Ganzheit stärker verarbeitet haben. Das waren Filme, die sich von Blade Runner inspirieren haben lassen, zum Beispiel Ghost in the Shell. Aber es ist halt trotzdem so. Ich hatte einfach stärkere Werke, stärkere Nachfolger zuerst gesehen, was man halt einfach auch nicht verhindern kann. Also ja, der Film ist von 82, da war ich noch nicht auf der Welt. Dementsprechend war das nicht anders möglich, als dass ich diesen Film nicht, ja, dann sehe, wenn er rauskommt und er deswegen alle anderen Sachen in diesem Genre, im Science-Fiction-Genre für mich prägt. Das nur an dieser Stelle kurz zur Erklärung. Nun aber zum eigentlichen Film, zu Blade Runner 2049. Zur Besetzung habe ich schon ein bisschen was gesagt. Harrison Ford spielt mit, Ryan Gosling spielt hier die Hauptrolle. In einigen Nebenrollen sind auch noch bekannte Leute zu sehen, wie Jared Leto. Dave Bautista haben wir noch in der Rolle und Robin Wright auch. Also sehr stark und großartig besetzt dieser Film. Das ist auch ein Vorteil auf jeden Fall, weil die Schauspieler sind alle sehr gut ausgewählt, finde ich. und sind auch ziemlich gut in dem Film. Also auch Leute, die sehr kleine Rollen haben, wie Dave Bautista, der eher eine kleine Nebenrolle spielt, ja, macht das Beste draus. Und ja, gut besetzt, aber das, was diesen Film wirklich außergewöhnlich macht und wirklich zu einem Highlight dieses Jahr, ja, das sage ich jetzt an dieser Stelle, ist die Optik. Dieser Film ist von mit dem besten Kameramann überhaupt, der momentan arbeitet, ja, gedreht worden. Und zwar Roger Deakins. Roger Deakins ist ein absoluter Meister seines Fachs. Ich habe ihn auch sicher schon mal bei einem anderen Film erwähnt, zu dem ich hier eine Kritik gemacht habe, weil Roger Deakins ist einfach phänomenal. Also Blade Runner ist wieder, also Blade Runner 2049 ist wieder so ein Film, wo einfach, wo man echt sagen kann, every frame is a painting. Man kann jeden Screenshot aus diesem Film beliebig raussuchen und ich würde es mir an die Wand hängen. Also es ist wunderschön, was hier auf die Leinwand gebracht wurde. Natürlich ist es schwer zu trennen, wo sind visuelle Effekte das, was diese Optik ausmacht und wo ist es seine Kameraarbeit. Es ist nicht immer ganz klar, aber trotzdem sieht man auch in ganz normalen Szenen, die zum Beispiel in einer Küche spielen, einfach großartig. Wie dieser Mann mit Licht und Schatten spielt, das ist unübertroffen. Also, und das Absurde ist, Roger Deakins hat, soweit ich weiß, immer noch gar keinen Oscar. Und es gibt definitiv schon Leute, die sagen, wenn er jetzt für Blade Runner 2049 nicht gewinnt, dann wissen wir auch nicht mehr weiter. Also das kann nicht sein, dass dieser Film nicht zumindest nominiert wird und eigentlich muss er dafür auch gewinnen. Klar, es kommen noch gute Filme dieses Jahr raus, keine Frage. Aber Roger Deakins ist auch jemand, da ist es einfach überfällig. Der liefert seit Jahren phänomenale Sachen ab. Also zuletzt, was mir jetzt gerade einfällt, ist zumindest auch noch James Bond Skyfall, der schon ein paar Jahre zurückliegt. Aber auch der sah phänomenal aus. Also wirklich außergewöhnlich. Vor allem, weil es eine simple Thematik ist, die auch nicht so viel optisch unbedingt hergibt. Und Roger Deakins holt da mit Licht und Farben und allen möglichen Tricks, die ein Kameramann haben kann, wirklich unglaublich viel raus. Also deswegen ist es auch ein Film, wenn ihr Blade Runner 2049 guckt, sucht eine große Leinwand. Guckt ihn auf einer großen Leinwand. Das 3D ist auch nicht so übel. Es ist an manchen Stellen, wie man es so oft kennt, klassischerweise ein wenig unscharf, aber ganz grundsätzlich stört es nicht weiter, es ist es verschlechtert den Film nicht im Groben und ja, und die Bilder wirken natürlich ein bisschen plastischer trotzdem und das ist auf jeden Fall dann es ist das 3D wert, wenn ihr es nicht anders gucken könnt, weil ja, also Roger Deakins Arbeit kann man nicht zerstören in dem Sinne. Also ja, riesiger Pluspunkt hier. Natürlich spielt da mit der Kamera auch das Design dieses Films hinein, also die Ausstattung, die Kostüme. Das ist wirklich alles richtig, richtig großartig bei diesem Film. Billig war das sicher nicht und es sieht aber auch wirklich toll aus. Also man hat hier wirklich wieder eine lebendige Welt erschaffen. Das ist einer der wenigen Pluspunkte, die ich bei Blade Runner in Erinnerung habe, bei dem Original. Dass es wirklich eine gelebte Welt ist, in der man sich bewegt als Zuschauer. Und man wirklich glaubt, dass da ja, Leute leben. So shitty und so unangenehm diese Welt aussieht, sie wirkt lebendig, sie wirkt glaubhaft in der Form. Und ja, wer sich wundert, dass ich immer noch nicht so viel zur Story gesagt habe, ich habe es ja angekündigt, dass ich nicht so viel dazu sagen werde, weil der Regisseur das auch darum gebeten hat, bei den ersten Kritiken, dass man nicht so viel verrät und dass man nicht Sachen ansprechen soll, die nicht schon in den Trailern sind. Und ich werde das an dieser Stelle auch respektieren, denn es ist schon ein Film, der einige Überraschungen birgt und das sollte man dann auch so erfahren. Wenn ein Regisseur schon darum bittet, kann man das natürlich auch respektieren. Was man sagen kann, um es ganz einfach und verständlich für die Leute zu halten, die auch den ersten Teil nicht gesehen haben. Ryan Gosling spielt einen Blade Runner. Das Ganze spielt in der Zukunft, eben 2049. Und Blade Runner sind Leute, die sogenannte Replikanten jagen. Replikanten wiederum sind ja biogenetisch kreierte Robotermenschen, wenn wir es mal so sagen, also Androiden. Im weitesten Sinne, also ja. Ja, also ja, Menschen im Grunde, die aus ja, Klonmaterial, aus genveränderten Materialien bestehen und so, deswegen auch super stark sind und solche Geschichten. Und Replikanten werden Großteil dafür hergestellt, eben all die Arbeiten zu verrichten, die Menschen nicht verrichten wollen. Also Replikanten sind schon sowas wie moderne Sklaven. Und Blade Runner sind so, ja, man kann sagen, so eine Art Sondereinsatzkommando der Polizei, die nur dafür da sind, eben solche Replikanten zu jagen, die sich diesem System dann entziehen und verweigern. Und ja, das ist so die Grundausgangsposition für die Figur von Ryan Gosling, dass er ja einen, dass er Replikanten aufspüren muss und im Verlauf dessen ein Mysterium entdeckt, einen Fall und diesen versucht zu lösen. Und dieser Fall zieht sich, zieht eben etwas weitere Kreise, als seine normale Arbeit das erfordern würde. Und mehr sage ich wirklich nicht dazu. Das ist eigentlich die Ausgangssituation für diesen Film. Und mehr muss man auch nicht wissen. Was man eben erzählen kann, ist, wie dieser Film wirkt. Und dieser Film hat zum Beispiel auch eine unglaubliche Atmosphäre. Also Denis Villeneuve arbeitet hier mit vielen Wide Shots, mit großartigen Panoramaaufnahmen von dieser Welt, in der in der sich diese Geschichte abspielt. Auch die Szenen haben eine ja, Länge auch an sich, die ja dem ganzen ja, Leben und Realismus einhauchen. Also Filme, das Ganze wird nicht schnell geschnitten oder so. Manchmal sehen wir auch Nahaufnahmen von Figuren, einfach nur, wie sie reagieren auf das, was jemand anders vielleicht gerade gesagt hat. Und wir sehen Detailaufnahmen, wie die Mimik sich von Leuten verändert, je nachdem, was sie gerade erleben oder ja auch welchen Situationen sie ausgesetzt sind, um es mal so zu sagen. Das klingt alles ein bisschen kryptisch, aber das schafft halt unglaublich viel Atmosphäre. Und das ist ein Riesenvorteil von diesem Film. Also, der Film ist auf gar keinen Fall langweilig. Was er aber ist, und damit nähere ich mich ein bisschen dem Kontra, er ist trotzdem zu lang. Also diese Länge, die ich bei manchen Szenen auch gelobt habe, die ist eben auch positiv, aber bei manchen Stellen auch negativ. Also dieser Film ist definitiv für mich etwas zu lang. Er dauert 2 Stunden 45 Minuten, das ist schon sehr heftig. Es gibt Filme, die diese Länge verdienen und die sie brauchen. Es kommen auch immer mal wieder vor. Interstellar zum Beispiel ist ein sehr, sehr langer Film, der seine Länge absolut verdient hat. Wolf of Wall Street. Blade Runner 2049 hätte für mich wirklich auch mit 15 Minuten weniger auskommen können. Es gibt definitiv Stellen, vor allem so im letzten Drittel, da passt einfach die Geschwindigkeit und die Dynamik der Erzählung nicht mehr so ganz. Also manche Dinge laufen mir zu schnell ab und manche Dinge werden mir viel zu sehr in die Länge gezogen. Also es gibt Abschnitte, die würde ich komplett rausnehmen aus dem Film, die machen für mich die Handlung nicht emotionaler oder komplexer oder was auch immer. Sondern sie ziehen einfach nur das Ganze in eine unangenehme Länge. Und dann gibt es wieder Stellen, wo ich halt sage, hier hätte ich gern eine kleine Verschnaufspause oder hier hätte ich sogar ein bisschen mehr, ja, Interaktion der Figuren, ein bisschen mehr Erklärung vielleicht auch. Und das gibt mir der Film dann nicht. Also deswegen, er ist nicht perfekt in der Hinsicht, aber es ist auch nicht etwas, was diesen Film ja ungenießbar macht. Also er hat Längen und er könnte diese Längen auch vermeiden, meiner Meinung nach. Aber ja, es ist nicht so, dass man diesen Film deswegen, dass man da gähnend drin sitzt oder sich langweilt. Das mitnichten. Also dafür ist er zu atmosphärisch, dafür ist er zu schön, dafür ist er auch zu spannend. Also auch die Geschichte ist nicht uninteressant, die hier erzählt wird. Aber ja, man muss es trotzdem an dieser Stelle mal erwähnen, dass hier ein bisschen zu sparsam mit der Schere umgegangen wurde im Schneideraum. Was der Film abermals tut, wie auch schon sein Vorgänger ist, dass er interessante Themen anschneidet. Also eben vor allem, was macht uns zu Menschen und was für einen Sinn hat auch das Leben eines Menschen und wie unterscheiden wir das noch, wenn wir erstmal angefangen haben, Leben zu kreieren, künstliches Leben, das eigentlich im Grunde nicht mehr wirklich unterscheidbar von uns ist. Und das sind alles Themen, die auch später viele andere Filme aufgegriffen haben nach dem Original Blade Runner. Und auch Blade Runner 2049 greift das definitiv wieder auf. Das ist ein Kernelement dieser Geschichte. Aber leider tut er genau wie sein Vorgänger das Gleiche. Und denkt diese für mich nicht konsequent zu Ende, sondern er verliert sich dann in einer ganz anderen Handlung an einem gewissen Punkt, die nicht uninteressant ist oder so. Aber ich persönlich hätte mir noch mehr dazu gewünscht, ja, zu diesen komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen, die in dem Film definitiv etabliert werden und die sehr, sehr interessant sind. Also Ryan Gosling hat mit einer, ja, anderen Figur in dieser Welt eine sehr komplexe soziale Bindung und die finde ich sehr, sehr interessant. Und man gibt ihr schon Raum, auf jeden Fall, aber von mir aus gerne mehr. Also das hätte man mehr erforschen dürfen. Wer den Film sieht, weiß dann, was ich meine. Und leider eben gibt es dann irgendwann spielt dieses Mysterium eine größere Rolle als die Welt, in der sich das Ganze befindet. Und zu dem Zeitpunkt war ich dafür noch nicht bereit. Ich hätte gerne noch mehr über diese Welt erfahren und über ja, das, was die Leute dort bewegt. Also was man auch ein bisschen sagen muss. was mir auch schon im ersten Blade Runner gefehlt hat, mir fehlt ein bisschen der Bezug zu den normalen Menschen. Der Film bringt es rüber, wie sich diese Welt anfühlt und wie es ist, darin zu leben, als eben ein Blade Runner, als eine Figur, die sich mit den Abgründen und mit den negativen Seiten dieser Zukunft beschäftigen muss. Was mir ein bisschen fehlt, ist manchmal der Bezug zur Normalität. Also wie fühlt sich Average Joe, wie fühlt sich der Otto-Normalverbraucher in dieser Welt und wie ergeht es dem dort? Das war im ersten schon nicht so richtig drin und ich finde, es wäre interessant, das mal ein bisschen mehr mit reinzubringen, das Ganze ein bisschen bodenständiger zu halten an manchen Stellen. Dadurch wird die Dramatik ja dann auch ein bisschen verstärkt und ein bisschen klarer und nachvollziehbarer. Und das fehlt mir hier auch wieder ein bisschen. Was man auch noch vielleicht erwähnen kann, das ist wirklich jetzt aber auch eine Kleinigkeit. In diesem Film gibt es definitiv auch Gegenspieler, es gibt Antagonisten, deren Motivation und auch deren, auch der Raum, der diesen Figuren gegeben wird, ist für mich etwas zu klein gehalten, also zu spartanisch. Also man gibt den Gegenspielern hier nicht genug Raum, um selber auch komplex zu werden. Also Ryan Gosling und andere Figuren bekommen den Raum, um Emotionen zu zeigen, um Motivation zu entwickeln, um eben empathisch zu sein. Wir wollen dann einfach erfahren, wie es mit denen weitergeht. Mit den Gegenspielern macht man das für mich leider nicht. Die bleiben an vielen Stellen oberflächliche, schnurrbartkräuselnde Leute, die schon auch ein Ziel verfolgen, auch ein nachvollziehbares Ziel. Das ist nicht das Problem. Aber sie werden nicht zu Menschen für mich, sondern sie bleiben leider, fast Replikanten, könnte man sagen. Sie bleiben etwas, hohl und etwas distanziert. Und das ist schade, weil man dann das Ganze schon in eine persönliche Richtung irgendwie lenkt innerhalb der Story, aber man dann den emotionalen Punch als Zuschauer, finde ich, nicht mitbekommt und der nicht ganz so einschlägt, weil man halt keine Zeit mit den Antagonisten verbracht hat und deswegen ja die Konfrontation dann nicht so spannend ist. Das würde ich auch noch sagen. Es klingt so, als wenn ich mehr negative Sachen aufzählen würde. Das ist auch so, aber es sind viele kleinere Dinge. Und die positiven Aspekte dieses Films überwiegen ganz deutlich. Also ich habe mich ein bisschen schwer getan, als ich aus dem Kino rausgekommen bin. Ich fand ihn definitiv nicht schlecht, aber im ersten Moment war es erstmal so, dass ich nicht so ganz wusste, was ich davon halten soll. Mir war klar, ich habe hier was technisch sehr, sehr Großartiges gesehen. Aber ich wusste nicht, wie ich so ganz die Dramaturgie und die Handlung für mich einordnen sollte, was die Qualität angeht. Und als ich mir dann die Notizen für diesen Podcast aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, dass die positiven Aspekte, die ich mir notiert habe, doch die negativen überwiegen. Und ich habe mir einfach auch selber mal wieder bewusst gemacht, was ich eigentlich immer auch immer predige. Mir sind Filme lieber, die ein bisschen was versuchen, die auch sich trauen, ein bisschen schwieriger zu sein, ein bisschen vielleicht auch unangenehm oder sperriger, aber die einfach ein bisschen versuchen, was Eigenes zu kreieren und was Neues zu machen. Und das tut Blade Runner 2049 und allein dafür muss ich ihn einfach salutieren. Denn das ist genau das, was ich am Kino mag, wenn man auch wenn man neue Dinge ausprobiert oder auch wirklich mal technisch neue Grenzen ausreizt. Also egal in welche Richtung das ist, man darf dabei auch scheitern, es darf auch schiefgehen. Und Blade Runner 2049 ist definitiv nicht perfekt. Es gibt definitiv Stellen, wo dieser Film eben zum Beispiel zu lang ist, um ein Beispiel zu nennen dafür. Aber am Ende des Tages denke ich mir, okay, lieber so, lieber. Ist es ein, ja, wie man es im Englischen sagen würde, ein flawed Masterpiece, also ein starkes Werk, das definitiv seine Ecken und Kanten hat, die nicht so ganz stimmig sind. Aber eben, dafür hat man trotzdem was riskiert und was ausprobiert und hat den Zuschauer auch gefordert und ihm nicht einfach alles auf einem Silbertablett serviert. Und das finde ich einfach super, dass man das macht, vor allem auch auf dem Budget-Level. Das war definitiv kein billiger Film. Und dann noch was zu machen, das Anspruch hat und das auch eine gewisse Konzentration des Zuschauers fordert. Das finde ich einfach super. Leider ist es halt so, dass dieser Film auch in den USA relativ stark floppt und nicht so viel einspielt, wie er einspielen müsste auf dem finanziellen Niveau, auf dem er spielt. Und das ist sehr schade. Und dementsprechend würde ich empfehlen, Blade Runner 2049 zu gucken. Denn das ist genau so ein Film, der einem zeigt, wir Zuschauer sind nicht alle doof. Wir müssen aber halt dann auch ein bisschen mal mit unserem Geldbeutel abstimmen und zeigen, dass wir Filme wollen, die uns fordern. Und die ja auch mal was anderes machen und ein bisschen, ja, einfach fordernd sind. Anders kann ich es eigentlich nicht formulieren. Und sonst lernt Hollywood seine Lektion nicht, wenn wir nur in plumpe Fortsetzungen gehen oder nur in 0815 Reboots und Erzählungen, die wir schon tausendmal gesehen haben, dann macht das nicht so richtig Sinn. Hier haben wir wirklich ein Werk, das technisch auf einem ganz, ganz hohen Niveau spielt, auf einem richtig, richtig hohen Level und das auch optisch großartig ist und das auch spannend ist. Und es ist, also eben, ich kann es nicht genug betonen, dass das kein mieser Film ist, auch wenn ich ihn jetzt hier und da kritisiert habe, ist es definitiv ein Film, der auch einen Kinobesuch wert ist. Das ist nicht ein Film für nachmittags auf der Couch, wenn er auf Netflix ist. Denn da kommt diese Dimension nicht rüber. Also der Sound ist unglaublich in diesem Film. War bei uns definitiv sehr laut im Kino, aber es hat gepasst zu diesem Film. Also man soll gebannt sein und man soll nicht auf die Idee kommen, nebenbei mal aufs Handy zu schauen. Denn sonst entzieht man sich schon so ein bisschen dieser hypnotischen Wirkung dieser Welt, die hier etabliert wird. Und ja, ich kann es nur noch mal sagen, unterm Strich, Blade Runner würde ich empfehlen. Ist definitiv einer der schönsten Filme des Jahres, allein schon von der Optik. Und die Schauspieler sind sehr, sehr gut und liefern eine super Vorstellung ab. Der Regisseur ist nach wie vor ein sehr, sehr spannender Typ und auch egal, was Denis Villeneuve als nächstes macht, ich gucke es mir an. Ja, und die Längen, die er hat, die seien ihm verziehen an dieser Stelle dafür, dass er ja die Grenzen des Kinos weiter dehnt und uns als Zuschauer fordert. Also definitiv geht ins Kino, wenn ihr auch nur im geringsten was mit Science-Fiction anfangen könnt und eben auch mal Lust habt, was zu gucken, was euch ein bisschen mehr fordert als das übliche Popcorn-Kino. Das war's somit in aller Kürze wieder vom Toffer Podcast. Bis zum nächsten Mal. The Top of the Offer.